Hallo Fußballfreunde und Sportfreunde, für das Herrengedeck immer wachsam bleiben alle 14 Tage mit Andreas Kulik.
Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik.
Guten Tag, verehrte Sporthörer. Zum ersten Mal treffen wir uns zu dieser Stunde und auf dieser Welle, um Ihnen vom deutschen Meisterschaftsfußball zu berichten. Heute beginnen die Spiele der Bundesliga und wir sind mit unseren Mikrofonen in Gelsenkirchen beim Spiel Schalke gegen den VfB Stuttgart, in Bremen beim Spiel Werder Bremen gegen Borussia Dortmund und in Münster bei der Begegnung Preußen Münster gegen den HSV dabei. Zwischendurch hören Sie viel Musik und von den übrigen Fußballplätzen die Zwischenresultate. Am Schluss unserer Sendung geben wir Ihnen die erste Tabellenübersicht der Bundesliga. Wir wünschen Ihnen jetzt für die nächsten 85 Minuten gute Unterhaltung bei Sport und Musik.
Ja, einen schönen guten Abend auch auf dieser Welle der 102,6 wünscht Andreas Kulik. Keine 85, aber immerhin 60 Minuten Sport und Musik gibt es auch heute wieder beim Herrengedeck. Fußballkultur mit Musik. Gerade gehört haben wir die einleitenden Worte Herbert Wiedmeiers zur ersten ARD-Bundesliga-Konferenz vom 24. August 1963. Ein halbes Jahrhundert hat sie nun also schon auf dem Buckel, die erste Fußball-Profiliga in Deutschland, die Bundesliga. Verglichen mit anderen Nationen ist der deutschen liebstes Kind aber noch ziemlich jung und gerade erst im pubertären Alter angelangt. So wurde die älteste Profiliga der Welt in England bereits 1888 eingeführt und auf dem Kontinent existiert die älteste professionelle Liga in Österreich seit 1924. Andere Profiligen wurden beispielsweise in der Schweiz und in Argentinien 1931, in Rumänien und Frankreich im Jahr darauf oder in Kolumbien 1948 gegründet. Die Bundesliga aber erblickte erst vor 50 Jahren, nämlich am 28. Juli 1962, das Licht der Welt. An diesem Tag gab der Bundestag des DFB in Dortmund mit 103 zu 26 Stimmen grünes Licht für die Einführung einer zentralen Spielklasse mit Lizenzspielern, wie es damals hieß. Zum August 63 sollte die Fußball-Bundesliga starten. Dem Beschluss gingen im Goldsaal der Westfalenhalle einige überaus hitzige Diskussionen in von Zigarrenqualm geschwängerter Atmosphäre voraus. Der letztlich deutliche Beschluss war alles andere als ein Selbstläufer. Dass die Fußball-Bundesliga eine solche Erfolgsgeschichte schreiben würde, das war damals noch nicht absehbar. Heute ist die Bundesliga ein Unternehmen, das pro Saison ca. 2 Milliarden Euro generiert, ein Global Player, eine weltweite Marke. Als zwei der maßgeblichen Figuren bei der Einführung der deutschen Eliteklasse gelten der Präsident des ersten FC Köln, Franz Kremer, und der damalige saarländische Verbandschef Hermann Neuberger. In einer mitreißenden Rede wandte sich Neuberger an die Abgeordneten im Goldsaal. Wir wollen, dass unsere Vereinsvorstände endlich einmal wieder ruhig schlafen können. Und wir wollen ihnen die Chance geben, wieder ehrlich zu werden. Das ist der tiefste Grund, meine Herren, so der spätere DFB-Präsident. Die angesprochene Wiederherstellung der Ehrlichkeit bezog sich darauf, dass viele Vereine ihre Spieler entlohnten und dies als Aufwandsentschädigungen tarnten. Ein versteckter Professionalismus also. Zu den Vereinen, die ihren Spielern solche Entschädigungen zukommen ließen, zählte auch der erste FC Köln. 1961 aber entschied das Bundessozialgericht, dass Fußballer Angestellte seien, für die ein Verein Renten- und auch Krankenversicherung abzuführen habe. Damit war das bisherige Konstrukt so nicht mehr tragbar. Kölns Präsident Krämer, der hauptberuflich mit Werbeartikeln handelte, war nicht zuletzt deswegen ein großer Befürworter einer Profiliga und unterstützte Neubergers Worte. Endlich mal einer, der ihm aus dem Herzen sprach. »Ich bin mir stundenlang vorgekommen, als wäre ich auf dem falschen Bundestag«, hatte Krämer zuvor noch geäußert. War der Versuch, eine deutsche Fußballprofiliga einzurichten, in den 1930er Jahren noch an den nationalsozialistischen Machthabern, die das Profitum ablehnten, gescheitert, brachte die Abstimmung im Goldsaal die erforderliche Zweidrittelmehrheit. Der damalige Bundestrainer Sepp Herberger zeigte sich zufrieden. »Diese Entscheidung macht mich froh. Endlich haben wir sie.« Die Bundesliga, meinte er, und nicht etwa reine Profifußballer. Die sollte es nach dem Willen der Delegierten nämlich nach wie vor nicht geben. Mit 49-80 Stimmen scheiterte der Antrag auf Einführung des Vollprofitums. Wenigstens der Antrag auf die Einführung des Lizenzspielers ging mit 91-37 durch. Lizenzspielertum. Was bedeutete das? Nun, 1200 Mark inklusive Prämien durfte der monatliche Maximalverdienst der künftigen Bundesligaspieler betragen. Und ja, man ahnt es natürlich schon, mit diesem Beschluss öffnete der Bundestag des DFB versteckten Zahlungen erneut Tür und Tor. Welche Teams aber sollten der neuen eingleisigen ersten Liga angehören? Ein Ausschuss bestehend aus Hermann Neuberger, Franz Krämer, Nürnbergs Präsident Ludwig Franz, dem Hamburger Kaufmann Walter Baresel und dem Juristen Dr. Willi Hübner aus Essen wurde damit beauftragt, über die Zusammensetzung der Bundesliga zu entscheiden. Aus den 5 Oberligen, die bisher die höchsten Spielklassen in Deutschland darstellten, hatten sich immerhin 46 Vereine für einen der 16 Starterplätze beworben. Durch seine alles andere als transparente Arbeit machte sich der Ausschuss das Leben selbst schwer. Die Auswahl der 16 Starterteams war daher überaus umstritten. So wurde beispielsweise der erste FC Saarbrücken nicht aus sportlichen Gründen, sondern aufgrund seines Stadions und der Infrastruktur aufgenommen. Nach sportlichen Gesichtspunkten hätten anderen einen Platz zugestanden bekommen müssen. Zum Beispiel Borussia Neunkirchen oder der FK Pirmasens. So kam es vor einem ordentlichen Gericht sogar zu Klagen von Seiten Alemannia Aachens, wo vermutet wurde, dass Kölns Präsident Krämer keinen weiteren Verein aus dem Rheinland in der Liga haben wollte. Und auch Klagen der Kickers Offenbach. Beide jedoch wurden abgelehnt und dem Start in die Premiere-Saison 63-64 stand nichts mehr im Wege. Auf Bundesliga.de heißt es zu den 60er Jahren, sozusagen dem ersten Jahrzehnt Bundesliga-Geschichte: Nach einem langwierigen Prozess, bei dem sportliche, wirtschaftliche und infrastrukturelle Eckpunkte ausschlaggebend waren, standen die 16 Gründungsmitglieder der Bundesliga fest. Aus der Oberliga Nord waren der Hamburger SV, Werder Bremen und Eintracht Braunschweig dabei. Die Oberliga West stellte den FC Schalke 04, Borussia Dortmund, den ersten FC Köln, den Meidericher SV, später bekannt als Duisburger SV, und den SC Preußen Münster. Aus der Oberliga Südwest fanden der erste FC Saarbrücken und der erste FC Kaiserslautern den Weg in die Bundesliga. Die Oberliga Süd schickte den ersten FC Nürnberg, Eintracht Frankfurt, den Karlsruher SC, den TSV 1860 München und den VfB Stuttgart ins Rennen und die Stadtliga Berlin stellte Hertha BSC. Am 24. August 1963 fiel dann auch endlich auf den Plätzen der Startschuss zur ersten Bundesliga-Saison. Oder besser gesagt der Anpfiff. Noch bevor die erste Minute des Spiels abgelaufen war, fiel das erste Tor in der Geschichte der Bundesliga. Im Duell bei Werder Bremen traf Timo Konietzka zum 1:0 für Borussia Dortmund, den letzten deutschen Meister der Oberliga-Zeit. Doch der Schütze war offensichtlich zu schnell, zumindest für die Kameras der Fotografen. Bis heute gibt es kein Foto vom allerersten Bundesliga-Tor. Dafür gibt es viele Bilder von der ersten Meistermannschaft der Debütsaison, wenn auch keines in Farbe. Der erste FC Köln setzte sich mit 6 Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz souverän durch. Wie in jeder Bundesliga-Saison lagen auch 63-64 Freud und Leid ganz eng beieinander. Der erste FC Saarbrücken musste ebenso absteigen wie der SC Preußen Münster, für den es die bislang einzige Bundesliga-Saison blieb. Die ersten Aufsteiger hießen VfB Borussia Neunkirchen und Hannover 96. Während Werder Bremen die Kölner am Ende der zweiten Saison entthronte, herrschte am unteren Tabellenende ein buntes Durcheinander. Der FC Schalke und der KSC waren sportlich abgestiegen, durften aber aufgrund der zur Folgesaison auf 18 Teams aufgestockten Bundesliga erstklassig bleiben. Hingegen musste der Tabellen 14. Hertha BSC zwangsweise absteigen. Da der DFB unbedingt einen Berlin-Vertreter in der Bundesliga sehen wollte, stieg Tasmania Berlin als eigentlich nur dritte Wahl auf. Die Saison 65-66 wurde zum Höllenritt für die sogenannten TAS. Die Berliner beendeten die Saison als das schlechteste Team, das je in der Bundesliga gespielt hat, und stellten allerhand traurige Rekorde auf. So schossen sie die bisher wenigsten Tore, nämlich 15, und kassierten die meisten Gegentore aller Bundesliga-Zeiten, nämlich 108. Auch die meisten Niederlagen, derer 28, und die längste Serie ohne Sieg, ganze 31 Spiele, gehen auf das Konto von Tasmania. Borussia Dortmund gewann den Europapokal der Pokalsieger und Meister wurden die Münchner Löwen. Zeitgleich stieg die bayerische Konkurrenz vom FC Bayern München auf, gemeinsam mit Borussia Mönchengladbach. Diese beiden Vereine sollten die Bundesliga im nächsten Jahrzehnt beherrschen. Ein erstes Ausrufezeichen setzten die Bayern schon in ihrer Bundesliga-Debütsaison, in der sie als zweiter deutscher Klub in Folge den Europapokal der Pokalsieger für sich entscheiden konnten. Das war 1966-67. Vor allem der Wechsel an der Tabellenspitze war ein Markenzeichen der Gründerjahre der Bundesliga. Bis 1970 wurde immer eine andere Mannschaft Meister. Dem Titel des TSV 1860 folgten zum Beispiel ein Braunschweiger Husarenritt und der Titelgewinn des ersten FC Nürnberg. Die Franken schrieben im Jahr nach der Meisterschaft 67-68 Geschichte. Als einziger amtierender Meister stiegen sie aus der Bundesliga ab. Im selben Jahr hieß der Meister in der Liga erstmals Bayern München. Und zum Ausklang des Jahrzehnts krönte sich die Gladbacher Borussia erstmals. Jetzt erstmal Musik für das erste Jahrzehnt Bundesliga. Die Ocean Color Scene mit I'm the News und Leeway mit 10 Years. Fünf Jahrzehnte Bundesliga im Herrengedeck. Ja, und weiter geht es gleich mit den 70ern. Mit dem Beginn der 70er Jahre endete der Trend des Meisterwechsels in der Bundesliga. Borussia Mönchengladbach gelang es als erster Mannschaft nach Ligagründung, den Titel zu verteidigen. Doch dieser Erfolg geriet aufgrund einer Gartenparty auf dem Grundstück von Horst Gregorio Canellas zur Nebensache. Der damalige Präsident der Offenbacher Kickers präsentierte ein Tonband, auf dem Telefonate zu hören waren, in dem es um Spielverschiebungen ging. Der Bundesliga-Skandal erschütterte Fußball-Deutschland. 18 Spiele sollen an den letzten 8 Spieltagen der Saison 1970-71 manipuliert worden sein. Trauriger Höhepunkt war das Geldspiel zwischen Schalke 04 und Arminia Bielefeld am 17. April 1971. Doch auch anderswo hatten die im Abstiegskampf befindlichen Mannschaften mit gezinkten Karten gespielt. Am Ende der Ermittlungen von Chefankläger Hans Kindermann, der im Zuge seiner Arbeit Morddrohungen erhalten hatte, standen unzählige Verurteilungen. 6 Vereinsfunktionäre, 2 Trainer und 52 Spieler wurden gesperrt und bestraft. Des Weiteren wurde Arminia Bielefeld und Kickers Offenbach die Lizenz entzogen. Die Fans straften die Bundesliga mit Abwesenheit. Für einige Jahre musste Deutschlands höchste Spielklasse mit einem Zuschauerschwund leben. Da halfen auch die 3 aufeinanderfolgenden Meistertitel des FC Bayern München von 1972 bis 1974 nicht. Erst der Weltmeistertitel der deutschen Nationalmannschaft im Sommer 1974 im eigenen Land brachte den Fußball auch in der Bundesliga wieder auf die Siegerstraße. Nach 3 Jahren Abstinenz konnte sich Bayerns ärgster Konkurrent Mönchengladbach wieder als Meister feiern lassen. Nun durfte die Borussia den Titel 2-mal in Folge verteidigen. 1987-88 durchbrach der erste FC Köln die Phalanx des Duos Borussia Bayern und im Jahr darauf feierte der Hamburger SV seine erste deutsche Meisterschaft in der Bundesliga. Das Jahrzehnt endete dann aber wieder sozusagen standesgemäß mit einem weiteren Meistertitel für den FC Bayern. Die 70er Jahre standen auch für große Namen und legendäre Fußballer in Deutschland. Udo Lattek verließ die Bayern und beerbte Hennes Weisweiler in Gladbach. Günter Netzer, Jupp Heynckes oder Berti Vogts stehen stellvertretend für den Erfolg der Gladbacher Fohlen. Rekordspieler Sepp Maier, Rekordtorschütze Gerd Müller oder Kaiser Franz Beckenbauer sind nur einige der vielen Stars der Bayern in jenen Jahren. Auch Spieler internationaler Größe fanden zunehmend den Weg in die Bundesliga. 1976 zahlte der erste FC Köln als erster Bundesligist eine Ablöse von über 1 Million Mark für Rocher van Gol. Alan Simonsen zauberte für Mönchengladbach und Kevin the Mighty Mouse Keegan brachte den HSV zurück in die Erfolgsspur. Die Bundesliga boomte und zeigte ihre Klasse auch auf dem internationalen Parkett. In den 70er Jahren standen jeder Saison mindestens ein Bundesligaverein im Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs. Zwischen 1974 und 1976 gewann der FC Bayern München 3-mal in Folge den Europapokal der Landesmeister, den Vorläufer zur Champions League. Der Hamburger SV sicherte sich die Krone im Europapokal der Pokalsieger 1977 und Gladbach 75-79 sowie Frankfurt 1980 gewannen den UEFA-Pokal. If this is what it was like, if this is what it was like, if this is what it was like, I'll dream. Placebo mit 20 Years und davor Safe mit 20 Years On bei 5 Jahrzehnten Bundesliga im Herrengedeck. Die nächsten 10 Jahre, die ich jetzt betrachten möchte, das sind die 80er. Was also brachte dieses Jahrzehnt? Nun, die großen internationalen Erfolge der vergangenen Tage von Vereinen wie dem FC Bayern München, Borussia Mönchengladbach, dem Hamburger SV oder auch Eintracht Frankfurt hatten zur Folge, dass Vereine aus anderen europäischen Top-Ligen großes Interesse an deutschen Spielern zeigten. Auch wenn es den einen oder anderen Star gen Süden zog, bot die Bundesliga ihren Fans spannenden und attraktiven Fußball. Der FC Bayern verteidigte seinen Titel von 1980, doch es war ein ehemaliger Münchner, der die großen Schlagzeilen schrieb. Nach einem dreijährigen Gastspiel bei New York Cosmos kehrte Franz Beckenbauer aus den Sphären der US-Operettenliga zurück und heuerte beim Hamburger SV an. Auch wenn der Kaiser nicht mehr die Form vergangener Tage hatte, avancierten die Hanseaten zum Konkurrenten Nummer 1 für die Bayern. 1981, 82 und 82, 83 krönten sich die Hamburger unter Trainer Ernst Happel mit dem Meistertitel. Die Titelverteidigung gelang den Rothosen bereits ohne Beckenbauer, der nochmals in den Big Apple zurückgekehrt war. Auf leisen Sohlen schlich der VfB Stuttgart 1983-84 zur Meisterschaft und entthronte den punktgleichen HSV. Für Schlagzeilen im Blätterwald sorgte der Transfer von Karl-Heinz Rummenigge. Für die Rekordsumme von 10,5 Millionen Mark, umgerechnet rund 5,3 Millionen Euro, wechselte der Bayern-Spieler im Sommer 1984 zu Inter Mailand. Doch der FC Bayern war auch ohne den Mann, der den Verein durch seinen Wechsel finanziell auf Rosen bettete, mit großen Könnern besetzt. Zu den neuen Stars der Bayern gehörten Spieler wie Lothar Matthäus, Klaus Augenthaler oder auch Jean-Marie Pfaff. Sie waren Eckpfeiler beim nächsten Bayern-Meistertrippel 1985, 86 und 87. Der letzte dieser drei Titel machte den FC Bayern zudem zum alleinigen Rekordmeister in Deutschland. 10 Meisterschaften und 9 davon in der Bundesliga. Auf der Suche nach noch mehr Abwechslung und Attraktivität wurde 1986 die 8-wöchige Winterpause für die Bundesliga und die zweite Liga beschlossen. Die große Zeit des Budenzaubers, des Hallenfußballs, brach an. Zaubern tat auch Werder Bremen. Unter Otto Rehhagel feierten die Hanseaten 87-88 die Meisterschaft und stellten mit nur 22 Gegentoren einen Rekord auf, der 20 Jahre Bestand haben sollte. Doch der Verein, der die Fußballszene in Deutschland nun eindeutig beherrschte, ließ es sich nicht nehmen, 1988, 89 und auch 89, 90 die Meisterschaften 10 und 11 in der Bundesliga einzufahren. Bayern München. Ein Novum gelang Jörn Andersen in der Saison 89, 90. Der Norweger in Diensten von Eintracht Frankfurt wurde der erste ausländische Torschützenkönig der Bundesliga. In den europäischen Wettbewerben konnten die Bundesliga-Vereine die glorreichen Zeiten der 70er nicht nochmals aufleben lassen. Dennoch spielten sie weiterhin eine gute Rolle im internationalen Vergleich. Je 4-mal erreichten deutsche Clubs die Endspiele im Europapokal der Landesmeister und im UEFA-Cup. 1982-83 gewann der HSV den Landesmeisterpokal und 87-88 feierte Bayer Leverkusen mit dem Gewinn des UEFA-Pokals den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. James Brown, Get on the Good Foot. Ja, auf guten Füßen waren auch die deutschen Clubs nach den 70er Jahren in den 80ern auf europäischer Bühne unterwegs, als sie, wie erwähnt, in 4 Endspielen standen. Jetzt aber der Blick auf das 4. Jahrzehnt der Fußball-Bundesliga. Mit Beginn der 90er Jahre wurde die Bundesliga gezielter, häufiger und ausführlicher im deutschen Fernsehen gezeigt. Der Pay-TV-Sender Premiere zeigte ab 1991 als erster Sender in Deutschland alle Bundesligaspiele live. Wer wollte, konnte Fußball und vor allem die Bundesliga rund um die Uhr erleben. Dieser Fernsehboom und die Tatsache, dass die deutsche Nationalmannschaft große Erfolge feierte, Weltmeister 1990, Vize-Europameister 92 und Europameister 96, verhalfen der Bundesliga zu einem weiteren Zuschauerzuspruch. Doch noch ein anderes Ereignis schrieb Geschichte. Und zwar bei weitem nicht nur in der Welt des runden Leders. Der Fall der Mauer und die deutsche Wiedervereinigung gehören zu den prägendsten Momenten in der deutschen Geschichte. Auch auf den Fußball und die Bundesliga hatte das Ende der DDR seine Auswirkungen. 1991 trat der Deutsche Fußballverband der DDR, der DFV, dem DFB bei. Das ostdeutsche Ligensystem wurde aufgelöst und alle Vereine aus der ehemaligen DDR wurden dem nun gesamtdeutschen Ligensystem zugeordnet. Die Saison nach dem Meistertitel des 1. FC Kaiserslautern bestritt die Bundesliga mit 20 statt üblich 18 Mannschaften. Die beiden ersten Clubs aus der ehemaligen DDR, die 1991-92 in der Bundesliga gegen den Ball traten, waren der letzte offizielle DDR-Meister Hansa Rostock und der achtfache DDR-Meister Dynamo Dresden. Während die Sachsen die Klasse halten konnten, ging es für Hansa vorerst in die zweite Bundesliga. Meister wurde der VfB Stuttgart, der sich am letzten Spieltag noch an Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund vorbeischieben konnte. In der Bundesliga zeichnete sich auch eine Art Generationswechsel ab. Traditionsvereine, die in den 70er Jahren dominierende Gladbacher Borussia zum Beispiel, der 1. FC Köln oder Eintracht Frankfurt, mussten vorübergehend den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Dagegen sorgten freche und ambitionierte sogenannte kleine Clubs für Aufsehen. So wurde der SC Freiburg 94-95 Dritter. Der Karlsruher SC, einst Gründungsmitglied der Bundesliga, schaffte es in den UEFA-Pokal und dort sensationell bis ins Halbfinale 93-94. Nach Meistertiteln für Werder Bremen 92-93 und den FC Bayern München im Jahr darauf begann die große Zeit von Borussia Dortmund. Unter dem zuvor weitestgehend unbekannten Trainer Ottmar Hitzfeld avancierte der BVB zur absoluten Spitzenmannschaft in Europa. 94-95 gewann die Borussia die deutsche Meisterschaft. 95-96 in der ersten Spielzeit mit 3-Punkte-Regelung verteidigte der BVB den Titel. In der darauffolgenden Saison erklommen die Schwarz-Gelben gar den Thron Europas und gewannen die Champions League. Doch auch andere Clubs hielten international die deutsche Fahne hoch. 1991-92 gewann Werder Bremen den Europapokal der Pokalsieger, 95-96 siegte der FC Bayern im UEFA Cup und ein Jahr später feierte der FC Schalke im selben Wettbewerb den Titelgewinn. Dazu kamen zwei weitere Finalteilnahmen von Bundesligisten und die Tatsache, dass in jedem Jahr der 90er Jahre mindestens ein Bundesliga-Club im Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs stand. National feierte der FC Bayern 96-97 nach zwei Jahren Pause wieder die deutsche Meisterschaft. Ein Jahr später gelang dem 1. FC Kaiserslautern eine historische Leistung. Als erster und bisher einziger Aufsteiger in der Bundesliga-Geschichte gewannen die Roten Teufel die Meisterschaft. In der Saison 1998-99 stellten die Bayern die alte Rangordnung wieder her. Am Saisonende hatten sie 15 Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz. Das neue Jahrtausend begann mit einem Paukenschlag. Der Münchner Vorortclub Spielvereinigung Unterhaching schlug am letzten Spieltag Tabellenführer Bayer Leverkusen. Zeitgleich siegten die großen Münchner daheim 3-1 gegen Werder Bremen und entrissen der Werkself doch noch die Meisterschale. Sometimes my heart is die Semifinalists und Art Situation im Soundshower Remix zum Ausklang der 90er Jahre der Fußball-Bundesliga. 5 Jahrzehnte davon. Im Herrengedeck. Das neue Jahrtausend brachte eine grundlegende Änderung in der Bundesliga mit sich. Am 18. Dezember 2000 wurde der Ligaverband in Frankfurt am Main gegründet. Damit fanden nach fast 39 Jahren die Bundesliga und die zweite Bundesliga den Weg in die Eigenständigkeit. Dem eingetragenen Verein gehören alle aktuellen Mitglieder der Bundesliga und zweiten Liga als gleichberechtigte Partner an. Im Mai 2001 erfolgte dann die Gründung der DFL, Deutsche Fußballliga GmbH, die eine hundertprozentige Tochter des Ligaverbandes ist und für die operativen Aufgaben Spielbetrieb, Lizenzierung und Vermarktung verantwortlich zeichnet. Die erste Spielzeit im neuen Jahrtausend hätte dramatischer nicht verlaufen können. Mit 3 Punkten Vorsprung auf den FC Schalke ging Bayern München in den letzten Spieltag. 2-0 und 3-2 führte die Spielvereinigung Unterhaching bereits in Gelsenkirchen. Doch ein Doppelpack von Jörg Böhme in der 72. und 73. Minute brachte die Königsblauen auf die Siegerstraße. Endstand 5-3. In Hamburg lagen die Bayern durch ein Tor von Sergej Barbares bis zur 89. Minute 0-1 hinten. Auf Schalke feierte man nach dem Abpfiff schon die Meisterschaft. Doch in Hamburg wurde ja noch gespielt. Quasi mit dem Schlusspfiff hämmerte Patrick Andersson den Ball nach einem Freistoß im 16er des HSV in die Maschen. Ganz München jagte den Schweden über den Platz. Oliver Kahn erwürgte vor Freude die Eckfahne und Schalke ertrank im Tal der Tränen. Der Begriff Meister der Herzen war geprägt. Kurz darauf ließen sich die Bayern durch einen 5-4-Sieg nach Elfmeterschießen gegen den FC Valencia als Könige von Europa, als Champions League-Sieger feiern. Ein Jahr später feierte Borussia Dortmund eine Wiederauferstehung. In der Vorsaison nur um Haaresbreite dem Abstieg entronnen, gewann der BVB die Meisterschaft. Was im Vorjahr der FC Schalke war, in jener Saison Bayer Leverkusen. Die Werkself wurde nicht nur Vizemeister, sie scheiterte zudem im Finale des DFB-Pokals an Schalke und unterlag Real Madrid im Endspiel der Champions League. In der nächsten Saison erreichte Dortmund das Endspiel im UEFA-Pokal. Seither schafften es 3 weitere Teams immerhin in die Vorschlussrunde dieses Wettbewerbs. 2002-03 ging es ausnahmsweise einmal nicht ganz so spannend zu an der Tabellenspitze. Mit 16 Zählern Vorsprung auf den VfB Stuttgart feierte der FC Bayern einen weiteren Meistertitel. Rund 3 Monate später eröffnete der Rekordmeister mit einem Spiel gegen Bundesliga-Dino Hamburger SV die 40. Bundesliga-Saison. Zum Jubiläum durfte sich aber ein anderer Verein mit dem Meistertitel krönen. Werder Bremen. Einen großen Anteil am Gewinn der Salatschüssel hatte der Brasilianer Ailton. Mit 28 Treffern wurde Bremens Angreifer Torschützenkönig und am Jahresende als erster ausländischer Spieler zum Fußballer des Jahres in Deutschland gewählt. Der kleine Stürmer stand stellvertretend für einen Ausländerboom in der Liga. Vor allem Brasilianer fanden Gefallen am Fußball in der Bundesliga. Mit Márcio Amoroso 2002, Giovane Elba 2003 und Ailton 2004 wurden gleich 3 Kicker vom Zuckerhut nacheinander Torschützenkönig. Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends konnte sich nur noch 2 deutsche Spieler die Torjägerkanone sichern. 2001-2 teilte sich 60 Münchens Martin Max die Ehre mit Amoroso, beide erzielten 18 Treffer, und 2005-6 war Bremens Miroslav Klose mit 25 Treffern einsame Spitze. Schließlich schrieb der FC Energie Cottbus am 6. April 2001 im Spiel gegen den VfL Wolfsburg Geschichte. Als erster Verein boten die Lausitzer 11 ausländische Spieler in der Startelf auf und auch die 3 Einwechselspieler waren internationaler Herkunft. Zur Saison 2004-05 führte die Bundesliga eine meisterhafte Neuerung ein. Für die im Rahmen der Bundesliga gewonnenen deutschen Meisterschaften erhalten die Clubs goldene Sterne, die sie im Wappen und auf dem Trikot tragen dürfen. Dabei steht 1 Stern für mindestens 3 gewonnene Titel, 2 Sterne dürfen ab 5 Meisterschaften, 3 Sterne ab dem 10. Titel und 4 Sterne ab dem 20. Titelgewinn getragen werden. Zum 4. Stern kamen die Bayern mit den Meisterschaften 2004-05 und 2005-06 bereits sehr nah. Anschließend überraschte die junge Elf des VfB Stuttgart die Konkurrenz und sicherte sich den Titel 2006-07. Doch im Folgejahr machte der FC Bayern den 20. deutschen Meistertitel seit Bundesliga-Gründung und damit den 21. Titel insgesamt perfekt. Als einziges Team dürfen sich die Bayern seither mit 4 Sternen schmücken. 2008-09 schrieb sich eine Mannschaft in die Meisterliste ein, die dort erstmals zu finden ist. Der VfL Wolfsburg wurde sensationell deutscher Meister. Das Jahrzehnt endete, wie es begonnen hatte. mit einer Meisterschaft des FC Bayern unter der Leitung von Trainerlegende Louis van Gaal holten die Bayern nicht nur den Meistertitel, sondern gewannen auch den DFB-Pokal und erreichten das Finale der Champions League. Trotz oder gerade wegen der Dominanz des FC Bayern München sowie dank des Sommermärchens 2006, also der Weltmeisterschaft im eigenen Land, stellt die Bundesliga in den vergangenen Jahren immer wieder neue Zuschauerrekorde auf, wie auch in der vergangenen Saison. Es war der 11. Zuschauerrekord in Folge mit insgesamt 13,8 Millionen Besuchern im deutschen Oberhaus. Zuletzt hat diese bayerische Dominanz in der Bundesliga aber sehr gelitten. In den vergangenen beiden Spielzeiten setzte sich jeweils Borussia Dortmund die Meisterkrone auf. Zudem demontierte die junge Borussen-Elf den Rekordmeister im Pokalfinale 2012 mit 5:2. Ob die Erfolgsgeschichte des BVB eine Momentaufnahme ist oder ob den Münchnern mit den Schwarz-Gelben ein Dauerkonkurrent erwachsen ist, vielleicht vergleichbar mit den Duellen der Bayern und der Gladbacher in den 70ern, das bleibt abzuwarten. So oder so, man darf sich wohl auf weitere 50 abwechslungsreiche Jahre Fußball-Bundesliga freuen.
Herrengedeck, das Größte, was es gibt in Deutschland mit Andreas Kulig. Herrengedeck auf Radio Free FM.
Ja, und das Herrengedeck sagt an dieser Stelle Ade und wünscht noch einen schönen Abend. Ganz herzlicher Dank geht an die DFL und die Gestalter der Liga im Internet. Durch die Sendung führte Andreas Kulig und das nächste Herrengedeck, das gibt's dann wieder in 14 Tagen. Bis dahin könnt ihr euch gerne die Zeit auf www.freefm.de/programm/herrengedeck, auf herrengedeck.blogspot.de oder auch im Buch der Gesichter vertreiben. Und jetzt gibt's noch Bridie Gallagher und Golden Jubilee. Macht's gut.
Down in the county, Kerry.